Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Das Leben ist hart, Papierstaub Podcast ist härter und genau mit diesem Motto sind wir natürlich wieder am Start. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe meine toughesten Bitches aus dem Literaturbetrieb wieder am Start. Aus dem wunderschönen Saarbrücken dazu geschaltet. Maike.
Salü.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
Yo, in your face. Und auch mit dabei der Typ, dem Gender-Stereotype völlig egal sind und der deswegen natürlich auch eine obertaffe Bitch ist, unser Robin.
What's crackin', boys?
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum drehen die schon wieder am Rad, wartet ab, Robin steigt gleich ein in unser Vorgeplänkel und da haben wir Julian Reichelt News und immer, wenn wir was von Julian Reichelt hören, dann ist unser IQ spontan im Sinkflug, müsst ihr Verständnis für haben.
Genau so ist es. Und genau mit diesem Vibe geht es nämlich jetzt hinten ins Vorgeplänkel. Du hast es ja gerade schon angekündigt, Maike. Was war da denn schon wieder los mit Julian? Ich habe keine unangenehmen Nachrichten an Mitarbeiterinnen geschrieben, aber habe ich doch gemacht. Reichelt, Annika, du hast News, erzähle uns was.
Ja, wir freuen uns immer nicht, obwohl so ein kleines bisschen doch, wenn wir News über den früheren Bildchef haben, weil irgendwie ist der Unterhaltungswert eigentlich immer recht groß, der moralische Wert dahinter eher fragwürdig und das skizziert auch so ein bisschen unser Oberthema, dem wir uns jetzt hier im Vorgeplänkel ein bisschen widmen und wie es beide schon gesagt hat, Julian Reichelt steht hier erstmal im Mittelpunkt als aktueller Aufhänger. Was ist passiert? Julian Reichelt hatte auf der ehemals Twitter-Plattform X einen Tweet abgesetzt, in dem er die Bundesregierung beschimpft hat. Es ging dort um Entwicklungshilfe, die an Afghanistan gezahlt wurde. Er hat das in seinem Tweet direkt mit Entwicklungshilfe an die Taliban gleichgesetzt und hat also daraus geschlussfolgert, dass wir, Zitat, in einem Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, total historisch einzigartigen Irrenhaus, Zitat Ende, leben würden und stellt also die Regierung in Frage. Daraufhin hat sich die Regierung vor allem in oder in Person der Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze dagegen gewehrt. Sie wollte also diese Äußerung verbieten lassen. Da hat ihr das Landgericht Berlin zunächst auch recht gegeben. Dann ist Julian Reichelt aber mit seinem Anwalt direkt vors Bundesverfassungsgericht marschiert, weil er also seine Grundrechte in Gefahr sah. Und dort hat ihm jetzt also tatsächlich das Bundesverfassungsgericht recht gegeben. Sein Tweet sei also zulässig. Man dürfe die Regierung durchaus kritisieren. Nichts anderes sei es in dem Fall also gewesen, was Julian Reichelt da gemacht habe. Und auch diese, ja, der Verweis auf die Taliban sei insofern in Ordnung, weil es halt natürlich klar, es sei immer zu berücksichtigen, dass die Zahlung der Bundesregierung in Afghanistan zumindest zu einem Teil mittelbar auch dem dortigen herrschenden Regime. Und das ist halt das Taliban-Regime nutzen. Also, alles okay. Es werden zwar Tatsachen und Meinungen vermengt, aber es ist halt öffentlich und es ist okay. Und somit ist dieser Fall abgeschlossen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, also ja, wir diskutieren hier viel über Meinungsfreiheit, auch in ganz anderen Zusammenhängen. Und hier hat jetzt also Julian Reichelt einen für sich sicherlich sehr erfreulichen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen oder errungen vielmehr. Kann sich da also jetzt so ein bisschen wieder in seiner Märtyrerrolle suhlen. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und die Frage ist ja, also der Mann, wir haben schon viel über ihn berichtet. Robin hat es eingangs nochmal gesagt in seiner Ankündigung. Wir haben Bücher hier vorgestellt, die sich mit dieser ganzen Thematik, mit den Vorwürfen befassen und auch mit ihm selbst, was er also damals in seiner Funktion als Bild-Chefredakteur alles gemacht hat, wie er seine Macht missbraucht hat und so weiter und so fort. Er ist jetzt wieder in die Nachrichtenwelt eingestiegen mit einem mehr als fragwürdigen Kanal, auf dem also ja auch fragwürdige Menschen zu Wort kommen, teilweise Behauptungen aufstellen, die nicht widersprochen wird. Also es gibt da ganz, ganz andere große Themen, die man im Zusammenhang mit diesem Mann sich mal genauer angucken sollte und dass ihm jetzt hier so ein bisschen, sage ich mal, Aufwind gegeben wird durch einen, wie ich finde, ja, natürlich total bescheuerten Tweet, gar keine Frage. Aber für mich ist das doch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Schade, da hätte man sich vielleicht irgendwie an einer anderen Sache festkrallen sollen. Anlässe gibt es genug. Und für Julian Reichelt eigentlich ein schöner Sieg, eher enttäuschend insgesamt. Wie seht ihr das?
Wir als Fans der Demokratie und als Podcast, der sich gerne mit medienkritischen Fragen befasst, wir haben es natürlich häufiger mit dem guten Herrn Reichelt und dem, was er unter Journalismus versteht, hier zu tun. Annika, wie du ausgeführt hast, geht hier um die Unterscheidung zwischen Tatsachen, Behauptungen und Meinungsäußerungen im juristischen Sinne. Was ich interessant finde, ist, einen Schritt zurückzutreten und das im Kontext des gesellschaftlichen Gesamtdiskurses momentan zu sehen. Denn wir haben momentan so viele Umwälzungen und Transformationen und da wird so viel auch im Rahmen der Identitätspolitik und der Vogue-Bewegung um Moral gerungen, dass es einen Wunsch nach Eindeutigkeit gibt, den teilweise Gerichte befriedigen sollen. Das haben wir jetzt hier bei Reichelt mit genau den Konsequenzen, die du ausgeführt hast. Aber da ist mir auch sofort der Fall von Monika, ja, ich finde das wirklich lustig, Gruber in den Sinn gekommen. Wir erinnern uns kurz, Monika Gruber, das ist eine Kabarettistin aus Bayern, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Willkommen im falschen Film. Und in diesem Buch hat sie eine relativ kleine Literaturbloggerin verspottet auf eine Art und Weise, die wir als rassistische Beleidigung auffassen würden. Auch hier gab es ein Gerichtsverfahren. Auch hier hat Monika Gruber obsiegt im Sinne der Meinungsfreiheit. Auch hier kann man drüber diskutieren, ob das eine Meinung ist, jemanden auf die Art und Weise zu beleidigen, wie das dort geschehen ist in dem Buch. Ob das auch vom Größen- und Reichweitenverhältnis her angemessen ist, das so zu behandeln. Das ist aber eigentlich müßig, das zu tun, weil die Frage eben ist, wie sollte die Zivilgesellschaft darauf reagieren? Wie sollte sie auf die Art des Journalismus von Julian Reichelt und seine populistischen Äußerungen, wie sollte sie auf Verspottungen, wie sie von Monika Gruber gegen kleine BloggerInnen geäußert werden. Stichwort, du hast einen ausländischen Nachnamen, geh doch mal zum Tantra-Kurs. Das war wirklich so das Niveau, auf dem das da stattfand. Wie sollten wir darauf reagieren? Oder anderes riesengroßes Beispiel, Till Peniskanone Lindemann. Tja, da muss man ja auch mal sagen, Till Lindemann ist juristisch nichts nachgewiesen worden, dem Frontsänger der Band Rammstein, dem wirklich mehrfach Machtmissbrauch vorgeworfen wurde. Es gab auch Vergewaltigungsvorwürfe. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, insbesondere weil ihm juristisch überhaupt nichts bei rumkam bislang. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, ist das moralisch vertretbar, wie er sich Zugang zu Frauen verschafft hat und auch hat er nicht seine Macht missbraucht, indem er mit diesen sehr viel jüngeren Frauen, die ihn angehimmelt haben, geschlafen hat. Und ich finde, wir müssen ein bisschen weg, uns zu wünschen, dass Gerichte Eindeutigkeiten schaffen, wo es eben keine zu holen gibt, wo was zu verurteilen gibt, müssen natürlich die Gerichte ran und müssen entsprechend urteilen. Aber wir als Zivilgesellschaft müssen auch diskutieren und müssen da was leisten, auch wenn das mal wehtut. Also wenn ich zum Beispiel an diese Lindemann-Debatte denke, und der wird ja nicht der einzige Rockstar sein, der solche Dinger durchgezogen hat. Das ist nur ein sehr extremes Beispiel. Und dann stellen sich uns solche Fragen, wie sollen wir jetzt Moraldiskussionen über Rockstars führen? Das ist nicht angenehm. Am Ende ist das nicht der Till Lindemann, sondern der eigene Lieblingsrockstar, der sich vielleicht genauso aufgeführt hat. Oder wollen wir das grundsätzlich? Sind die nicht als kathartische Figuren auch im Theatersinne dafür da, das zu machen, was der normale Mensch eben nicht so darf? Dann ist man wieder bei der grundsätzlichen Diskussion, was darf ein Künstler oder eine Künstlerin mit der eigenen Kunstfigur entschuldigen und was nicht? Also ich glaube, diese Tendenz, die Gerichte anzurufen bei Sachen, die einem nicht passen und die vielleicht nicht so viel Aufsicht auf Erfolg haben, um zu umgehen, dass man sich selbst moralischen Fragen, und es ist ja nicht besonders cool, über Moral zu diskutieren unter Umständen, aber um sich selbst moralische Fragen nicht stellen zu müssen, das ist ein bisschen feige. Also ich glaube, die moralischen Diskussionen und was wollen wir und was erwarten wir eigentlich von Medien, von Künstlern wie Kabarettisten oder Rockstars. Ich glaube, diese Diskussion, die wird sich auf Dauer nicht vermeiden lassen. Und wenn die Gesellschaft vorankommen will, ist es auch eine gute Sache, die zu führen. Und zwar ergebnisoffen.
Absolut. Genau das ist ja das Problem, dass eben diese gesellschaftlichen Diskurse häufig eben nicht geführt werden durch diese juristischen Urteile. Dann wird gesagt, ah ja, hier gilt die Unschuldsvermutung, es konnte ja nichts nachgewiesen werden. Monika Gruber wurde freigesprochen, Julian Reichelt wurde ins Anführungsstrichen freigesprochen oder es wurde gesagt, dass da kein Fehler besteht juristisch. Aber eben das ist das Problem, was wir beim gesellschaftlichen Diskurs haben und das sieht man immer wieder bei ganz, ganz vielen Fällen dieser Art, auch bei Johnny Depp und Amber Heard, ne? Also auch ein relativ aktueller Fall, wo es eine gesellschaftliche Diskussion gab und es dann hieß, ja, guck mal, Johnny Depp hat gewonnen, obwohl der sich genauso beschissen benommen hat. Also, ne, es ist immer moralische Grauzonen und Ambivalenzen sind dazu da, sie eben gesellschaftlich auch zu diskutieren. Und da sind juristische Urteile häufig ein Problem. Und zwar nicht, weil die Gerichte irgendwie juristisch geurteilt haben, was sie häufig machen müssen, sondern dass die Gesellschaft diese Urteile benutzt, um eine gewisse moralische Fragestellung als beantwortet gelten zu lassen. Und das ist ein Problem, weil wir als Gesellschaft eben diese Moral hinterfragen müssen. Wie du es gerade gesagt hast, bei Rockstars oder eben auch bei, nennen wir es mal, kontrovers diskutierten Figuren wie Julian Reichelt, wo man über ganz andere Sachen diskutieren kann. Aber es geht ja um den gesellschaftlichen Diskurs. Und genau da ist das Problem eben, dass viele dann diese Urteile anführen und zu sagen, ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Der wurde ja nicht verurteilt. Aber moralisch zu verurteilen oder zu sagen, das, was da passiert ist, und auch bei Lindemann war das ganz, ganz stark, dass ganz viele Fans gesagt haben, ja, guck, da gilt die Unschuldsvermutung, das Gericht konnte nichts finden, deswegen hat er das nicht gemacht. Und das ist halt einfach falsch, weil es gibt ganz, ganz viele Augenzeugenberichten oder beziehungsweise Tatsachenberichten. Kyla Schicks hat sich geäußert, Shelby Lynn, mit der das Ganze eigentlich losgegangen ist, hat sich geäußert. Es gibt viele Frauen, die sich dazu geäußert haben und dann einfach so abzutun und zu sagen, ja, das Gericht hat keinen Fehler gefunden, da kommen wir halt eben nicht weiter. Und deswegen ist der gesellschaftliche Diskurs ganz, ganz wichtig für das Vorankommen. Und zwar nicht, dass wir dann auch wieder eine endgültige Meinung haben oder eine endgültige Entscheidung fällen können, welche Moral jetzt wichtiger ist oder welche Moral jetzt besser ist. Und der ist ein komplett schlechter Mensch, der ist ein komplett guter Mensch. Sowas gibt es halt eben nicht. Diese Grauzonen müssen aber eben ausgelotet werden und notfalls eben auch gesellschaftlich. Und bei Monika Gruber in dem Fall zum Beispiel eben, dass man dem Piper Verlag schreibt und sagt, bitte nehmt diesen Namen daraus oder nehmt die Passage daraus. Und da kann sich der Piper Verlag auch über dieses Urteil hinwegsetzen und sagen, okay, wir möchten das einfach nicht mehr in diesem Buch drin haben, auf diese Art und Weise. Und sowas sind halt eben Bestrebungen, die finde ich sehr wichtig als Gesellschaft und die finden wir sehr wichtig als Gesellschaft und Diskurs muss immer vorangehen. Und ja, ein finales Urteil kann man eben nie fällen. Aber es geht darum, miteinander zu diskutieren und vor allem auch sachlich zu diskutieren. Und das ist ja auch in der letzten Zeit, das haben wir ja immer wieder kritisiert, dass eben viele Diskussionen gar nicht mehr auf sachlicher Ebene geführt werden.
Ja, vor allem möchte ich auch nochmal dafür plädieren, dass man auch immer daran denkt, dass auch jeder neue Fall tatsächlich genau das ist, ein neuer Fall. Und dass man sich auch nicht teilweise, um hier nochmal ein ganz altes, in Anführungszeichen, Beispiel auf den Tisch zu holen, den Fall Kachelmann, an dem sich ja teilweise heute noch abgearbeitet wird. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Frau es auch nur wagt, von einem Verdacht der Vergewaltigung zu sprechen, kommt ja immer gleich, ja, hier damals schon Gerichtsurteil, zack, zack, zack. Das wird ja dann so als Totschlagargument benutzt. Was natürlich auch totaler Quatsch ist. Und das gilt ja auch dann dafür, ja, natürlich können sich auch Menschen irren. Es können sich manchmal auch Gerichte irren. Es können sich andere Menschen irren. Es sind Fehler, die passieren. Und auch da wieder, wenn dann mal jemand vielleicht auch zu Unrecht beschuldigt wird, das kann auch mal vorkommen. Und das heißt aber noch nicht, dass die ganzen anderen Beschuldigungen in anderen Fällen dann auch alle automatisch zu Unrecht sind. Also auch da muss man mal so ein bisschen von diesem absolutistischen Denken runterkommen und jeden Fall auch mal gesondert betrachten und für sich und vor allem auch einfach den Menschen zuhören und in der Lage sein, wie es ja jetzt auch schon ausgeführt hat, auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren. Was bedeutet das wirklich für uns als Gesellschaft? Wie wollen wir dazu stehen? Und da denke ich, egal wie man jetzt KünstlerInnen bewertet, da hat ja jeder seinen oder ihren eigenen moralischen Kompass. Wie viel kann mein Künstler, meine Künstlerin mir zumuten, bis ich sage, das mag ich nicht mehr vertreten, auch nicht als Fan oder ähnliches. Da hat jede einen anderen moralischen Kompass und muss sich da am Ende des Tages selbst verantworten. Ich bin der Meinung, man könnte sich auf so ganz niedrigschwellige gemeinsame Werte wie vielleicht die Menschenrechte als kleinste Basis eignen. Ist jetzt mal so ein ganz woker Vorschlag hier aus meiner Ecke. Und vielleicht alles, was da runtergeht, dann muss halt auch irgendwo mal gut sein, weil auch das kann eine Gesellschaft gut aushalten und das sollten wir vermutlich auch, um eben unseren Kompass da auch halbwegs auf richtigem Kurs zu halten.
Ja, diese Vermeidungstaktiken sind halt traurig. Diese generelle Angst, unterschiedliche Meinungen auszutauschen und das dann gleich Konflikt zu nennen. Es muss möglich sein, darüber zu sprechen, weil, wie ihr jetzt gesagt habt, das ist das Recht und die Moral sind zwei unterschiedliche Dinge. Dinge können juristisch erlaubt sein, aber wir finden sie vielleicht persönlich trotzdem nicht gut. Und das ist ein Anlass, darüber zu sprechen, warum man das vielleicht persönlich nicht gut findet oder vielleicht auch, warum man gar nicht weiß, wie man zu gewissen Sachen stehen soll, weil sie einem, die Künstler sind, glaube ich, ein gutes Beispiel hier, der neue Woody Allen-Film, alle finden den gut. Es gibt gute Gründe, Woody Allen zu boykottieren. Was macht es mit mir als Fan oder vielleicht auch nur als Rezipient oder Rezipientin von Kunst, wenn ich das Kunstwerk gut finde und ein Problem habe mit dem Künstler? Das schafft einen inneren Konflikt in mir und ich plädiere dafür, den auszuhalten, statt nach eindeutigen Antworten zu suchen. Einfach mal Konflikte in sich selbst und mit anderen Leuten aushalten, vielleicht sogar genießen, mal was anderes zu hören. Und ich glaube, das ist an sich eine gute Sache, die es gilt, weiter auszufechten, weil warum verhärten sich denn die gesellschaftlichen Fronten? Weil die Leute nicht mehr zuhören und abweichen wollen von ihren eigenen Meinungen. Und das ist doch schade, liebe Freundinnen und Freunde.
Absolut, so ist es. Ein wunderschöner Schlusssatz für diese Diskussion in Folge, Frank.
Halleluja!
Damit kommen wir doch zum ersten Buch unserer Folge. Und zwar zu einem Künstler, der absolut nicht problematisch, sondern einfach super geil ist. Und deswegen hier auch ein paar O-Töne hier gleich zum Besten gibt. Aber ich ziehe mich jetzt hier mal raus, lass Maike sprechen über den Roman eines Künstlers, den wir auch schon öfter hier abgefeiert haben. Vorhang auf!
Das ist richtig. Wir sind ja bekanntermaßen der Podcast mit der härtesten Tür im Podcast-Geschäft. Hier kommen nur die astreinen Spitzentypen und Spitzendamen durch. Und deswegen haben wir hier zu Gast und das Interview, bevor ihr vollkommen ausflippt, warum wir euch nur O-Tone einspielen. Das gesamte Interview gibt es nächsten Sonntag auf die Ohren, das ich geführt habe mit dem großartigen, dem einzigartigen, dem oft kopierten und nie erreichten Rocco Schamoni. Ich habe mit ihm gesprochen. Ja, Jubel bitte, Jubel. Rocco ist einfach super. Ich habe mit ihm gesprochen über Pudels Kern. Das ist der zweite Teil seines autobiografischen Projektes. Teil 1, Dorfpunks, ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Hat mal kurz 20 Jahre nachgedacht und jetzt hier Teil 2, Pudels Kern, rausgehauen. Wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht wisst, wer Rocco ist, das ist ein Musiker, ein Komiker, ein Schauspieler, eine Hamburger Indie-Legende, hat jahrelang den Golden Pudel Club mitbetrieben. Ihr kennt ihn vielleicht auch von Studio Braun und Fraktus. Ein super Kumpel von Heinz Strunk. Grüße gehen auch an ihn raus. Der war auch schon zweimal hier bei uns zu Gast. Der wunderbare Rabe-Preisträger Heinz Strunk. Und all diese unterschiedlichen Unternehmungen und Arbeiten, die spielen eine Rolle in Pudels Kern. Denn in Dorfpunks haben wir Rocco kennengelernt. Als jungen Tobias Albrecht, das ist sein echter Name, war er ein Töpfergeselle in Norddeutschland und hat vom wilden Leben und der großen Stadt geträumt. Und jetzt in Pudels Kern, da ist es soweit. Da zieht nämlich Tobias Albrecht nach Hamburg und erfindet sich neu als Künstler unter dem Namen Rocco Schamoni. Und was wir dann geboten bekommen, das ist nicht nur eine Erzählung aus Roccos Leben, sondern das ist nicht weniger als popkulturelle Zeitgeschichte in Form von ganz vielen anekdotischen Erinnerungen. 1986 kommt Rocco als 19-Jähriger in die Hansestadt und dort trifft er auf genreprägende Größen der Musikwelt, von den einstürzenden Neubauten über die goldenen Zitronen, die Toten Hosen, die Ärzte, aber auch solche Granaten wie Peter Maffay und Michael Holm spielen hier eine Rolle. Er lernt Helge Schneider kennen, eine wunderbare Episode. Er besucht mit dem mittlerweile weltweit renommierten Jonathan Mese die Kunsthochschule. Das war mir auch nicht bekannt. Also Wahnsinn. Und jede Menge dieser Geschichten werden in diesem Buch erzählt, hat er auch in dem Interview erzählt. Eine spielen wir euch exemplarisch vor. Wird euch nicht überraschen, welche hier Robin und ich ausgewählt haben. Es geht nämlich um Bela und die Ärzte. Nach der Auflösung der Ärzte, wir alle wissen, und wenn nicht, Folie, dann seid ihr keine Ärztefans. Die Ärzte haben sich zwischenzeitlich mal aufgelöst mit einem Abschlusskonzert im legendären auf Westerland. Und danach wollten die Plattenfirmen diese Leerstelle, die durch die Auflösung der Ärzte entstanden ist, die wollten sie ausfüllen und Rocco als neuen Teenie-Star etablieren. Und was dann passiert ist, das erzählt er uns jetzt mal.
Ja, also das gab tatsächlich so ein Loch im Markt und die Plattenfirmen haben verzweifelt gesucht, wer kann das Loch füllen? Da ist unglaublich viel Geld, was quasi abzuholen gewesen wäre. Und ich war zu dem Zeitpunkt ein junger, aufstrebender Künstler, der nicht genau wusste, was er kann und wer er ist, aber ich hatte Talent. Und die Zitronen, die Hosen und die Ärzte fanden mich irgendwie ganz gut so als Entertainer und Typen. Und dann kam Marc Schunk von den Einschnitts- und Neubauten, der damals mein Verleger war, auf die Idee, komm, wir stopfen dich einfach in das Ärzteloch rein. Wir füllen dich in das Loch und vielleicht klappt es ja, dass Bela dich produziert. Dann kriegen wir nämlich auch Plattenfirmen an die Angel. Und Bela hat sofort Ja gesagt. Und dann gab es ein großes Gedeale mit diversen Plattenfirmen in Deutschland, mit den ganzen großen Major-Labels und alle haben geboten wie die Irren. Die Faxe, es summten nur so rein, ein Angebot hat das nächste getoppt und dann sind wir durchs Land gefahren und haben auch noch die Chefs dieser Plattenfirmen getroffen. Und die haben dann also quasi bei diesem Privattreffen auch nochmal immer die Summen immer höher werden lassen. Auf der Toilette beim Pinkeln wurden noch 50.000 Mark draufgelegt. So dass am Ende 750.000 Mark für zwei Platten im Raum standen, was eine sehr hohe Summe gewesen ist. Und irgendwann haben wir zugeschlagen und haben gesagt, gut, wir unterschreiben bei Tim Renner, bei der Polydor, der hatte damals noch Philipp Bohr und Element of Crime im Programm und ich sollte da der dritte Newcomer-Act werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei und mit meinen beiden Mitmusikern, Reverend und Hardy, haben wir dort unterschrieben. Und Bela hat uns dann mit seinem Freund Beckmann in Berlin produziert im Ärztestudio. Und das ging dann relativ klar nach hinten los. Ich sollte dann zum Bravo-Star aufgebaut werden und bin auch zur Bravo-Party geflogen worden und war auf dem Bravo-Cover mit drauf. Zwar nicht als bildschirmfüllend, aber klein oben im O drin. Und innen drin hatte ich so seitenweise Berichte über mich und so. Aber das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ich habe mich da auch überhaupt gar nicht wohlgefühlt in der Rolle. Und die Enttäuschung war, glaube ich, relativ hoch, denn ich war nicht knuddelig genug.
Ja, nicht knuddelig genug, ein hartes, hartes Schicksal. Der Roman hat klassische Anteile einer Coming-of-Age-Geschichte. Der junge Rocco will immer mittendrin sein, er will nichts verpassen, seinen Platz in der Welt finden. Doch während er sich endlich in den Künstlerkreisen bewegt, von denen er immer geträumt hat, stürzt er auch in eine tiefe psychische Krise.
Naja, also ich bin nicht nur an der Depression langgeschrappt, sondern ich war mittendrin und ich habe das auch wirklich nicht im Griff gehabt, wie die Amplitude da ausgeschlagen ist. Es war manchmal enorm tief und auch wirklich Wochen und manchmal Monate lang. Es ging so tief runter, dass ich dann irgendwann so einen Hilfebrief geschrieben habe ans Hamburger Ballett-Institut. Das Ballett-Institut ist ein Institut, das helfen kann, Psychologen zu finden oder Psychologinnen. Und an die habe ich dann einen Brief geschrieben, ich kann seit Wochen nicht mehr normal denken, ich habe nur noch eine schwarze Brille auf, alles ist dunkel, bitte helfen Sie mir, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich weiß wirklich nicht mehr ein und aus. Und es kam keine Antwort. Das war vielleicht der tiefste Punkt und dass ich den überlebt habe, da bin ich froh drüber, denn wenn man so tief unten ist, dann gibt es manchmal auch wirklich keinen Ausweg mehr, den man sehen kann. Dann ist einfach das Licht aus. Und mein Rückschluss oder meine Beobachtung ist, diese Phasen gehen immer vorbei. Aber nicht jeder und jede schafft, diese Phasen zu überleben. Und ich hatte Glück, ich bin da irgendwie durchgekommen. Das war auch gar nicht so eine Phase, in der ich so stark auf Drogen war und mich so, sondern ich hatte wirklich einfach wirklich auch psychische Probleme. Und die gehen mit der Distanz des Alters zu den Ereignissen, woher diese psychischen Probleme kommen, zurück und werden kleiner, weil man auf einmal begreift, wo das eigene Problem liegt und man kann da mit einer Distanz raufschauen und sich selber vielleicht auch ein bisschen mehr annehmen mit seinem Gejammer und seinem Problem und seiner Traurigkeit und irgendwann lösen sich diese Probleme langsam auf. Leider erst zum Ende des Lebens, wenn man sowieso bald gehen muss.
Pudels Kern bietet einige Verweise zu anderen Arbeiten von Rocco, etwa seiner St. Pauli-Reihe oder seinen späteren Werken mit Studio Braun, dem ja neben Rocco auch noch Hans Strunk und der Musiker und Schauspieler Jacques Palminger angehören. Der Titel des Buches spielt nicht nur auf Goethes Faust klar an, sondern auch auf den Golden Pudel Club, den ich eingangs erwähnte, diesen Hamburger Treffpunkt für Indie- und Untergrundkünstler, den Rocco jahrelang mitbetrieb, und mit dessen Gründung endet dann auch dieser Teil des autobiografischen Projekts. Man sieht Rocco als Zeremonienmeister am Ende, der es sich zwischen den Stühlen gemütlich macht. Und dieses Buch hat mich in der Anlage und von der Milieustudie und so her natürlich an die deutschen Beatpoeten erinnert, wie vieles, was Rocco macht. Deswegen musste ich ihn natürlich fragen, ob er sich Hubert Fichte oder vielleicht auch Fauser verbunden fühlt.
Also Fichte ja, sehr. Fauser mittlerweile nicht mehr so sehr, auch wenn ich die frühen Sachen von ihm gut finde, weil bei Fauser so wahnsinnig viel Machismo drin ist. Manchmal denke ich so, das ist auch, da geht es auch nur um dicke Eier. Das finde ich so ein bisschen, stößt mich so ein bisschen ab. Denn wir haben als junge Punks eigentlich immer eher versucht, Eier abzuschneiden, als sie noch dicker zu machen. Und Fichte auf jeden Fall ja, weil bei Fichte in den unendlich vielen Aufzeichnungen, die er gemacht hat, die direkten Beschreibungen von Szenen, Leuten, Erlebnissen so wahnsinnig genau und gut sind. Ich bin gar nicht so ein großer Fan des Romanciers Hubert Fichte, sondern ich stehe eher auf diese Beschreibungen und auch auf die Interviews, die gemacht hat, diese berühmten Interviews aus dem Palais d'Amour, die er mit Wolli Köhler und anderen Rotlichtleuten gemacht hat. Die sind sehr, sehr interessant für mich. Und es gibt also in all diesen Büchern, hat er unglaublich viele Bücher geschrieben, immer wieder so Ecken, wo man so genaue Beschreibungen von Hamburgensien, von so reichen Partys im Mittelweg, wie sich das reiche Bildungsbürgertum um Rudolf Augstein auf einer Spiegelparty verhält, sehr genau beschreibt. Und das ist echt spannend. Und in diese Reihe von Beschreibungen reihe ich mich sehr gerne ein, ja.
Mega spannend, Leute. Wir wissen natürlich, dass auch der Beginn von Heinz Strunks mit dem Rabe-Preis ausgezeichneten und besten Roman, Der goldene Handschuh, ganz fantastisch, Hubert Fichtes Die Palette nachempfunden ist. Also da könnte man echt mal hier die vergleichende Studie anlegen. Die machen wir irgendwann mal noch. Schamoni, Strunk, Fichte. Das lohnt sich. Pudels Kern jedenfalls hält ein Stück Zeitgeschichte fest, und neben Schamonis eigener Arbeit zeigt es szenenartig Begegnungen mit anderen Künstlern, die Deutschland popkulturell geprägt haben. Damit verbunden die ganz persönliche Geschichte des Autors, die erzählt von der Suche nach Anerkennung, nicht nur durch Gleichgesinnte, sondern vor allem sich selbst gegenüber. Und dieses Buch ist eine wahre Freude, vor allem für jene, die sich mit der Kunst, um die es geht, identifizieren können. Ich will dringend bald den nächsten Teil, und zwar nicht erst in 20 Jahren. Und da möchte ich alles erfahren über die Gründung von Studio Braun, weil Heinz Strunk taucht auch erst ganz am Ende von Pudels Kern auf. Studio Braun und Fraktus. Ich will alles darüber wissen. Bis dahin rede ich mit Robin über Rocco Schamonis Pudelskern.
Da rede ich total gerne mit dir drüber. Es war auf jeden Fall ein sehr wahnwitziges Abenteuer, würde ich es mal so bezeichnen, durch das man da läuft. Wie du es schon gesagt hast, eine Milieustudie, auch diese ganzen Begegnungen, die da abgehen. Also ich war fasziniert. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass das auf Tatsachenberichten beruht oder zumindest aus der Sicht von Rocco Schamoni, wie das damals war, hätte ich nicht geglaubt, dass das jemals passiert ist. So viele Leute, die sich da gegenseitig begegnen und auch pushen. Ne? Das fand ich auch total interessant, wie sich die KünstlerInnen zu der Zeit in Hamburg gegenseitig wirklich versucht haben zu helfen, was auf die Beine zu stellen. Da wurden teilweise Tourneen innerhalb von 3 Tagen aus dem Boden gehämmert und was weiß ich nicht. Also Sachen, die ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch möglich wäre. Vielleicht schon, ich keine Ahnung. Aber genau das ist mir dabei so, ja, rübergekommen, so ein richtig wahnwitziger Abenteuerlust schon fast. Auch, dass er dann irgendwo einpennt im Schlafsack und auf einem Ameisenhügel liegt und die Ameisen fressen ihn am nächsten Tag auf und so. Das fand ich, da dachte ich, das ist relatable, ja, ja.
Okay. Robin, erzähl mir von deinem letzten Wochenende.
Nein, das unterliegt hier der Schweigepflichterklärung, aber mir hat das ja so gut gefallen, auch wie auch immer dieses leicht bipolare, immer so dieses zwischen, ja, jetzt kommt der große Durchbruch, wir schaffen was, wir nehmen ein Album auf und dann, ah, oh, es hat nicht geklappt, es wird nicht angenommen von den Leuten und teilweise wird er auf der Bühne ausgebuht und mit Gemüse beworfen, also das habe ich auch schon, also habe ich selten gelesen, dass man mit einem fauligen Maiskolben beworfen wird, aber das ist natürlich auch so diese Gefühle, die dabei entstehen, das fand ich auch total interessant, wie es Rocco selbst dabei ging und die, der auch, wie er selber gesagt hat, vorhin in dem O-Ton, nicht an der Depression vorbeigeschraubt, sondern direkt in der Depression drin saß. Und das merkt man halt auch in diesem Roman, oder das wird ja auch erzählt in diesem Roman, auch immer zwischen diesem Jauchzenden und dann wieder diese Depression und wie er dann auch gerne mal auf die Konzerte oder Tourneen geht und sich komplett zuschallert mit Alkohol und Drogen und was weiß ich nicht und dann später zu seiner Freundin Frenchie kommt, die ihn dann immer wieder aufbauen muss von so einem Grundgerüst auf. Also da sind Beschreibungen drin, die hat mir total gut gefallen. Und eben, wie gesagt, also für mich ist das Interessanteste hier vor allem diese Milieustudie wieder. Und das kann Rocco Schomoni eben sehr, sehr gut. Das hat er in anderen Romanen auch schon bewiesen. Der Jäger und sein Meister zum Beispiel, dass er eben sehr, sehr gut diesen Hamburger Vibe, diesen Künstler-Vibe, wie sich dieses ganze, ja, dieser Schmelztiegel, könnte man schon sagen, wie die sich gegenseitig alle gepusht haben, wie die sich gegenseitig inspiriert haben. Da kommt dann Helge Schneider um die Ecke mit Katze Klo, was keiner kannte, und Zäsur für Comedy. Ich hab's geliebt. Also wirklich diese ganzen Geschichten, ich fand's total geil. An einigen Stellen, und das ist hier wirklich nur ein Abzug in der B-Note, konnte ich nicht ganz mitgehen. Das liegt aber tatsächlich einfach wirklich an meinem Geburtsjahr. Würde ich jetzt einfach behaupten, dass ich die Sachen nicht so richtig feelen konnte, weil ich mit einigen Leuten einfach gar nichts anfangen kann. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, geht man da total gerne mit. Und es ist, wie du es schon gesagt hast, Mike, ein zeitgeschichtliches Dokument der Popkulturgeschichte.
Ja, ich finde eben auch, dass es alles so schön ineinander fließt, genau wie du es jetzt beschrieben hast. Wir haben diese ganz persönliche Geschichte über Rocco Schomoni, von Rocco Schomoni, aber diese Begegnungen mit Künstlern zeigen die Zeitgeschichte und eben auch, wie das Schaffen von Schomoni entstanden ist durch diese Einflüsse aus der bildenden Kunst, aus dem Theater, aus der Comedy, aus der Musik, dieser Punk-Lifestyle. Und das alles lebt eben, und das merkt man ja auch an den O-Tönen, also wenn ihr da draußen jetzt vielleicht noch nichts von Schomoni gelesen habt, man merkt es schon an den O-Tönen, die wir eben von ihm eingespielt haben, wie unterhaltsam und schlau er einfach erzählen kann. Es ist so lustig und so lakonisch und diese skurrilen Anekdoten, die da auch einfließen. Robin, du hast schon ein paar rausgehauen. Meine liebste skurrile Anekdote ist die Wandertour, die er mit Bela B. macht.
Ja.
Also unfassbar. Sowas denkt sich, kann man sich wirklich nicht ausdenken.
Auch so ein
unglaublich.
Bisschen wie bei Kerouac, ne? Der ist ja auch ständig durch die Gegend gewandert. Also.
Ja, aber Kerouac hat sich, glaube ich, keine Blasen gelaufen. Ist mir nicht bekannt.
Davon hat er nur nicht erzählt, weil er zu cool war.
Stimmt, hat er sich geschämt. Also es ist so ein buntes Feuerwerk an Geschichten und ich glaube auch, dass es ein Stück weit davon lebt, wenn man sich für dieses Milieu auch interessiert. Ich glaube, dass dieses Milieu auch vor den Augen von Menschen entsteht, die vielleicht damit nichts zu tun haben oder das alles noch nicht kannten, aber es vor allem für Menschen, die die Kunst, um deren Ursprünge es hier geht, lieben, so wie ich, denen geht da halt echt das Herz auf bei diesen ganzen bunten Anekdoten. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie Schomoni sich durch verschiedene Welten da durchgräbt, weil wir haben ja quasi zwei Projektreihen, die gerade parallel laufen. Dieses autobiografische Projekt, wo wir jetzt erst bei der Gründung des Golden Pudel Club angekommen sind. Das heißt, da müsste noch richtig, richtig viel kommen. Und ich hoffe doch sehr, dass es nicht noch mal 20 Jahre dauert. Und wir haben die St. Pauli-Reihe mit der großen Freiheit. Du hast eben schon angesprochen, der Jäger und sein Meister, über Heino Jäger. Das wurde auch bei uns hier schon vorgestellt im Podcast, wenn ihr das nachhören möchtet. Da fehlt aber auch noch ein bisschen was, Wolli Köhler und so, alles schon erzählt. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend und auch es als Netzwerk zu sehen, zum einen natürlich in die Musik, die angesprochen wird, aber dann auch in den literarischen Werken, wenn man eben Strunk vergleicht mit Schomoni oder dann die bildende Kunst schaut. Daniel Richter spielt ja auch für Schomoni eine große Rolle. Ich liebe diese Künstlernetzwerke und diese Bücher helfen mir wirklich, die Zusammenhänge und Inspirationen dieser Leute, wie die zueinander stehen und wie die sich beeinflusst haben, besser zu verstehen. Und ich kann es wirklich auch Menschen, denen das jetzt vielleicht neu ist, nur ans Herz legen, weil ich glaube, dass es auch für Neulinge Interesse wecken könnte.
Durchaus, ja. Kann ich bestätigen.
Ich hätte ja noch mal eine Frage als Nicht-Mitlesende. Wenn es gestattet sei, könnt ihr mir mal erklären, wie der dieses Universalgenie quasi, Schamoni, den ich als mittelalte Frau natürlich auch gut noch aus eigener Erfahrung kenne, wie kriegt er das hin, dieses autobiografische Projekt, Maike, wie du es gerade genannt hast, was ja nun auch über mehrere Bücher angelegt ist, in einen Roman zu verpacken? Wie ist da die Grenze zur Biografie, zur Autobiografie, zur Autofiktion? Wie würdest du das einordnen? Was macht es noch zu einem Roman?
Tja, diese Frage kann niemand beantworten, inklusive Rocco Schamoni. Da sind wir, würde ich jetzt mal sagen, da sind wir wieder bei einem unserer absoluten Lieblingsthemen angekommen. Ein von uns sehr, sehr geschätzter Übersetzer, nämlich der Übersetzer des Nobelpreisträgers Jon Fosse, der hier aus Saarbrücken kommt, Hinrich Schmidt-Henkel, hat ja mal zu mir gesagt, als ich ihm genau diese Frage gestellt habe, wo da die Linien verlaufen, dass alles, was aufgeschrieben wird, automatisch Fiktion ist. So, wenn es aufgeschrieben wird, wird es formuliert, es wird geframed, es wird in Kontexte gesetzt. Und ich glaube, so ein kleines bisschen haben wir hier den Fall auch. Also das Ding wird als Roman verkauft. Es basiert natürlich auf Dingen, die wirklich passiert sind. Aber das ist die Sichtweise von Rocco Schamoni, was er auch sehr klar macht und auch sagt eingangs in dem Buch, das ist meine Sichtweise, andere mögen sich anders erinnern und es anders sehen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, er versucht hier nicht, sein eigenes Leben umzuschreiben. Also, dass es ein aktiver Versuch der Fiktionalisierung der Biografie ist. Aber es ist halt ein radikal subjektives Buch. Jetzt habe ich mit vielen Worten gesagt, dass jegliche Form der Nacherzählung des eigenen Lebens einer Fiktionalisierung gleichkommt. Und ich glaube, das ist hier auch so ein kleines bisschen der Fall. Und insofern ist es, glaube ich, gerechtfertigt, das Ding Roman zu nennen. Man könnte aber viele interessante Studien dazu anlegen, inwiefern es autofiktional ist und was vielleicht Schamoni auch wirklich eingebaut hat, einfach um das Ding besser fließen zu lassen oder auch weggelassen hat, um es besser fließen zu lassen. Eine interessante literaturwissenschaftliche Debatte, die wir hier immer weiterführen werden.
Ich wollte gerade sagen, das wäre wieder bei der alten Objektivität, Subjektivität, Debatte und so weiter und so fort. Aber Maike, ganz herzlichen Dank, du hast diese Frage ganz wunderbar beantwortet.
Ach, danke schön.
Jetzt beantworte mir doch gerne noch mal eine Frage, Maike, und unseren
Zuhörer. Jetzt
übertreibt
ihr es aber hier.
Ja. Das wollen wir jetzt aber ganz genau wissen hier.
Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Oh, Robin, das kann ich sogar eindeutig beantworten, so ein Glück.
Sehr schön.
Pudelskern von Rocco Schamoni ist erschienen bei unseren FreundInnen von Hansa Blau. 304 Seiten, kosten im Hardcover 26 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 19,99 ist vorne auch ein sehr schönes Bild von Rocco drauf, aber noch schöner sind die Geschichten, die er zu erzählen hat. Deswegen schaltet doch nächsten Sonntag ein, wo er erzählt über Jonathan Mese und Helge Schneider und Hast du nicht gesehen und Hubert Fichte und uns alle Fragen beantwortet und außerdem seine neuesten Projekte verrät und vielleicht kommt auch Heinz Strunk darin vor. Schaltet ein.
Ui, ui, ui.
Ui.
Foreshadowing for the win. So, damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge. Ich habe die große Ehre, es vorzustellen, denn auch hier haben wir einen Autor, den wir bereits abgefeiert haben, und zwar keinen geringer als Pajtim Stadowski. Mit seinem Debütroman Meine Katze Jugoslawien. Ja, der Debütroman des großen europäischen Autors, der von der internationalen Kritik euphorisch gefeiert wird. Ein Roman über Heimat, Zugehörigkeit, Migration und nicht zuletzt Liebe. Aber bevor wir dahin kommen, Pajtim Stadowski, geboren 1990, ist ein finnisch-kosovarischer Schriftsteller. Mit 2 Jahren zog er mit den albanischen Eltern aus dem Kosovo nach Finnland, die vor dem Jugoslawienkrieg flohen. Er lebt in Helsinki und hat vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Stadowski wird als Shootingstar gefeiert. Sein Werk ist vielfach ausgezeichnet und unter anderem mit dem Helsinki Writer of the Year Preis. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität von Helsinki. Der hier vorliegende Debütroman mit dem Originaltitel Kisani Jugoslavia wurde bereits 2014 in Finnland veröffentlicht und wurde als Theaterstück 2018 in Helsinki uraufgeführt. Nun ist der Roman endlich auf Deutsch erhältlich und jetzt erzähle ich euch mal, worum es geht, weil ihr habt bestimmt brennende Fragen. Die Geschichte ist in zwei Handlungsstränge unterteilt, die unterschiedliche Erzählstimmen haben und in anderen Zeiten und Orten spielen, jedoch viel miteinander gemeinsam haben. Der erste Handlungsstrang beginnt im Jahre 1980 im Kosovo und beleuchtet das Leben der damals 17-jährigen Emine, die mit ihrer albanischen Familie in einem kleinen Haus auf dem Land wohnt. Die Verhältnisse sind eher ärmlich, die Familie isst das, was sie auf den Feldern anbaut und die Kinder haben wenig Chancen auf Bildung. Emine träumt davon, berühmte Schauspielerin zu werden, sehr zu Unmut ihrer Eltern, die für sie ein Leben als Hausfrau und Mutter geplant haben. Eines Tages sieht sie ein junger, gut aussehender Mann im Dorf und hält kurz darauf bei Emines Vater um ihre Hand an. Kurz bevor sie heiraten, stellt sich der Mann jedoch als gewalttätig und notgeil heraus. In den darauffolgenden Jahren opfert sich Emine für den Haushalt auf und zieht mehrere Kinder groß. Als die Gefahr für die Familie durch aufkeihende Diskriminierung und Gewalt im Land zunimmt, flieht die Familie nach Finnland, um sich dort ein neues Leben aufzubauen, was jedoch eher schlecht als recht funktioniert. Weder das Diplom ihres Ehemanns werden anerkannt, noch kennen sie die fremde Sprache und die Kultur. Der zweite Handlungsstrang beginnt etwa ab 2008 und beleuchtet den Anfang 20-jährigen Bekim, der jüngste Sohn von Emine ist. Da schließt sich der Kreis wieder. Der wohnt in Helsinki und dort, wenn auch recht unzuverlässig, studiert er. Er hat weder Kontakte zu seinen Eltern noch zu seinen Geschwistern und fühlt sich in Finnland als auch generell als Mensch sehr unwohl. Ab und zu trifft er sich mit fremden Männern aus dem Internet, um mit ihnen Sex zu haben, ist danach jedoch angewidert, wodurch nie langfristige Beziehungen entstehen. Um der Einsamkeit zu entfliehen, kauft sich Bekim eine Königsboa, die unter seiner Couch lebt und sich hin und wieder über seinen Körper schlängelt. In einer schwulen Bar lernt Bekim dann eine homophobe, rassistische und niederträchtige Katze kennen, mit der er eine Affäre und kurz darauf eine toxische Beziehung beginnt, die in Gewalt mündet. So viel erstmal zum Plot. Aufgeteilt ist der Roman in unterschiedliche Kapitel und die bereits erwähnten zwei Handlungsstränge, die sich bis auf wenige Ausnahmen ständig abwechseln und so vor allem zu Beginn noch Fragen über die Zugehörigkeit der Charaktere im Raum stehen, die sich jedoch schnell auflösen. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist natürlich kein Spoiler. Die Geschichten werden aus der Ich-Perspektive geschildert, wodurch die Lesenden einen schnellen und guten Zugang zu den Figuren haben und ihre Gefühle, Wünsche und Ängste gut zur Geltung kommen. Statowski entwickelt hier ein geschicktes Pacing, das trotz der ständig wechselnden Perspektive ein sehr klares und nachvollziehbares Bild der Situation und Charaktere entwirft. Emines Teil punktet vor allem durch atmosphärische Szenen und viele innere Monologe, die sowohl die Umgebung geschickt einfangen, ohne zu viel Tamtam drumherum zu haben, als auch die häufig durch ihren Ehemann oder Familie unterdrückten Gedanken, die sie nicht laut aussprechen darf, als auch die Gewalt, der sie und ihre Kinder tagtäglich ausgesetzt sind. Ein weiterer Aspekt, der viel des Lesespaßes ausmacht, sind minutiöse Beschreibungen der Hochzeitsvorbereitung und Traditionen, denen Emine folgen und die sie befolgen muss, um keine schlechte Ehefrau zu sein. Man sieht jetzt hier nicht, dass ich Hasenfüßchen mache, aber mache ich. dabei zeigt sich die Gefangenheit, in der sie sich befindet und der schwierige Weg, eigene Entscheidungen zu treffen. Bekims Teil hingegen ist weitaus träumerischer und unzuverlässiger gestaltet. Erlebte Traumata und die Flucht, die er als Kind nach Finnland unternahm, als auch den schwierigen Weg, sich in der finnischen Gesellschaft zurechtzufinden und Fuß zu fassen, werden häufig nur als kurze Szenen in die Geschichte eingewoben. Seine Erzählung punktet vor allem mit ausufernden und teilweise ins lyrisch reichenden Beschreibungen seiner Gefühlswelt und dem Wunsch, akzeptiert zu werden und der Einsamkeit, die ihn nach und nach auffrisst, zu entkommen. Hier bricht auch immer wieder die Gewalt, die er bereits häufig als Kind durch den Vater erlebt hat, in die Geschichte ein. Er würgt und schlägt sich mit seiner Königsboa, hat Gewaltfantasien und auch einer noch sehr kleinen Katze, die er irgendwann kennenlernt, tut er Gewalt an. Diese Kontraste sind stark gesetzt und machen die Erzählung zu etwas sehr Besonderem. In beiden Teilen wird auf die Diskriminierung und Ausgrenzung, die die Familie auch noch Jahrzehnte nach ihrer Auswanderung aus dem Kosovo erleben, aufgezeigt und die Schuld, die beide Charaktere besitzen, ihrem Heimatland den Rücken gekehrt zu haben. Bei beiden spielt auch immer wieder Sauberkeit eine entscheidende Rolle. In der albanischen Kultur müssen Wohnstätten immer so sauber sein, als würden ihre BewohnerInnen dort gar nicht wohnen. Beide Figuren versuchen, ihre Gefühlswelt genauso wie ihre Wohnung von Schmutz und falschen Gedanken zu befreien und sich dadurch zu reinigen, was natürlich nicht aufgeht. Ich fand das Buch unfassbar interessant. Also ich finde, Patrim Statowski kann sehr, 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 sehr gut schreiben. Man ist sofort drin in dieser Gefühlswelt. Es ist ein wirklich mitreißendes Konglomerat. Man ist in diesen Figuren drin. Es ist so ein, mit in Anführungsstrichen einfachen literarischen Kniffen zieht er einen wirklich in die Welt mit rein und macht die Charaktere zu was Besonderem und so, dass man eben auch mit ihnen mitfühlt, ohne dass da jetzt zu viel Pathos entsteht oder es irgendwie zu aufgeladen emotional wird, finde ich. Ja, hat dieses Buch ein unfassbar geiles Pacing, also man geht da wirklich komplett mit durch, man ist am Ende total getroffen, man jubelt mit den Figuren, man leidet mit den Figuren und ganz ehrlich, das ist genau das, was ich lesen will, aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Ich hatte das große Glück, dass meine Literatur-Bitches hier mitgelesen haben. Maike und Annika, wie habt ihr das Buch empfunden, wie hat es euch gefallen?
Also nix gegen Sophie Oksanen, der berühmten finnischen Schriftstellerin mit der wunderbaren Frisur. Ganz toll. Aber mein liebster finnischer Schriftsteller ist ganz klar und mit Abstand der fantastische Päivi Stratovci. Ich habe jetzt alles gelesen, was er bislang geschrieben hat. Leider erst 3 Romane sind das, aber da ist ja wirklich einer besser als der andere. Ist ja unglaublich. Wie ist denn Meine Katze Jugoslawien? Ein Debüt? Das ist ja unglaublich. Also Milosevic-Fanboy Peter Handke could never, sag ich euch. Ein Hammer ist das hier. Ja, also diese 2 unterschiedlichen Erzählstränge sind auf unterschiedliche Art und Weise interessant. Die Geschichte von Emine, also der Mutter, diesem jungen muslimischen Mädchen, das dort verheiratet wird und dessen Leben dann so schrecklich den Bach runtergeht, ist sehr zugänglich. Und was Stratovci aus meiner Sicht einfach sehr gut macht, so lebendig, diese psychologische Beschreibung der Charaktere, das ist seine größte Stärke aus meiner Sicht. Die sind alle so plausibel und so komplex. Das psychologische Schreiben von Stratovci, Wahnsinn. Es geht viel um Identität als Ehefrau, dann später auch als queerer Mann bei Bekim und so weiter. Sehr gut geschrieben. Aber der eigentliche Star des Buches, weil es der ungewöhnliche Teil ist, sind natürlich Bekims Erzähllinie mit dem magischen Realismus. Also Stratovci arbeitet ja häufig auch mit folkloristischen Elementen. Sein noch aktuelles Buch Bulla, das es leider noch nicht auf Deutsch gibt, arbeitet auch mit einem magischen Tier. Und hier haben wir eben diese Boa. Und wir haben die Katze. Wenn irgendwo eine Katze rumläuft und frech wird, da denken wir natürlich direkt an Bulgakov, der Meister und Margarita. Ich glaube, das ist auch ein sehr offensichtlicher Verweis, den wir hier haben. Das Besondere ist aber, und auch hier der Verweis auf Boller, dass diese Figuren, diese metaphorischen Tiere, Shapeshifter sind. Also es würde mir jetzt wahnsinnig schwer fallen zu sagen, die Katze steht immer für das. Oder die Schlange steht immer für das. Das ist vielmehr auch ein Spiegel der psychologischen Befindlichkeiten der Charaktere. Und diese Befindlichkeiten ändern sich und damit ändern sich diese Tiermetaphern. Also ich fand zum Beispiel, dass diese Schlange häufig für die Angst im Unterbewusstsein steht. Und diese Schlange darf aber bei Bekim frei sich in der Wohnung bewegen, obwohl er eigentlich Angst vor Schlangen hat. Diese Tiere tauchen auch immer wieder auf. In Träumen tauchen sie auf, dann in der Realität tauchen sie auf. Und dann gibt es 3 verschiedene Katzen ja eigentlich. Und wenn man das ganz wörtlich sieht als Katze Jugoslawien, könnte man zum Beispiel sagen, diese Katze, die er in der Bar kennenlernt, mit der er eine Beziehung anfängt, die schwarz-weiße Katze, die steht so ein bisschen dafür, wie er ausgegrenzt wird in Finnland als jemand aus dem Kosovo. Dann später rettet er aber auch eine rote Katze im Kosovo. Und die Mutter kauft sich am Ende auch noch eine schwarze Katze, die für eine Art Heimat steht. Also auch diese Katze als Jugoslawien und als verschiedene Aspekte, womit Jugoslawien in Verbindung gebracht wird. Das hat mich sehr fasziniert, mit welcher großen Kontrolle diese hochkomplexen Metaphern uns hier um die Ohren gehauen werden. Und es liest sich nie wie Arbeit. Also man könnte ja jetzt meinen, nach allem, was wir beide ausgeführt haben, Robin, dass ein so hoch ambitioniertes Projekt einem bestimmt Kopfschmerzen macht. Es ist aber nicht so. Es geht einem so ans Herz, obwohl es solche High-Concept-Literature ist. Ich bin auch ein Riesenfan von Stratovci und ich hoffe, Annika auch.
Und jetzt komme ich.
Alles scheiße.
Nein, ich will nur den Spannungsbogen noch ein bisschen kitzeln. Das ist wieder mal einer der vielen unzähligen Gründe, warum ich diesen Podcast hier so sehr liebe, weil ich hier auch endlich mal dazu komme, ich bin nämlich Novizin, was diesen Autor angeht, weil ich hier endlich mal dazu komme, auch mal ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone zu lesen. Und dieses Buch, Stichwort magischer Realismus, ist jetzt nicht so unbedingt in meiner Komfortzone, deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich es lesen konnte, weil genau, Maike, wie du gerade nochmal zum Abschluss zusammengeführt hast, es liest sich so leicht, trotz alledem. Und Ich würde jetzt vielleicht so auf den ersten Anhieb sagen, oh, okay, da tauchen sprechende Katzen auf, die sich anziehen und die sich wie Menschen benehmen und okay, das, aber es passt, es ergibt Sinn, es liest sich trotzdem, genau wie du gesagt hast, nicht wie Arbeit oder wie, ich muss jetzt total so meine Gedanken verbiegen. Ich habe lustigerweise genau die gleiche Erstidee oder Lieblingsidee gehabt, weil es bietet ja so viele verschiedene Ebenen, die du hattest in Bezug auf den Titel Meine Katze Jugoslawien. Also ich habe genauso nach den verschiedenen Katzen im Buch Ausschau gehalten, welche Katze könnte vielleicht welches der vielen Völker repräsentieren oder der Erfahrung, also genauso wie du es gerade geschildert hast. Es gibt ja auch noch die zusätzliche Ebene der alten kosovarischen Bräuche, die im Buch auch eine Rolle spielen, wo die Katze an und für sich als komplett schmutziges Tier gesehen wird und wo dann der Mann auch in der Hochzeitsnacht seine Macht demonstriert, indem er vor den Augen seiner Frau eine Katze mit bloßen Händen tötet. Also da gibt es so viele Ebenen, allein schon zu der Katze. Ich muss die Schlange da nicht mehr erwähnen. Also das ist wirklich schon faszinierend und genau wie du gesagt hast oder wie auch beide gut ausgeführt habt, diese verschiedenen Erzählstimmen. Robin, du hast das ja auch nochmal so schön geschildert. Ich fand das auch aus verschiedenen Gründen beides sehr, sehr ansprechend, was ich auch nicht so gedacht hätte. Für mich hat es auch viel auf die sogenannte Zusammenführung hingearbeitet. Also man hat ja relativ schnell mitbekommen, dass hier aus der einen Richtung die Mutter erzählt und aus der anderen der Sohn und dass dort ein Konflikt zwischen den Generationen herrscht, wie es zu diesem Konflikt kam und wie er dann zum Ende hin irgendwie aufgelöst oder zumindest thematisiert wird. Das hat mich tatsächlich die ganze Zeit total an der Stange gehalten, weil das in mir innerlich so eine Spannung aufgebaut hat, die auch nicht enttäuscht wurde. Also das hat der Autor hier wirklich toll gemacht, psychologisch vor allem, das habt ihr auch beide schon erwähnt. Mir hat es auch gut gefallen, wie anhand der Mutter, der Figur der Emine, auch sehr, sehr viel Politik und Geschichte erzählt wird. Also wir erfahren hier die Geschichte des Vielvölkerstaats von den ja relativ ruhigen Zeiten unter Tito. Was ist passiert, als Milosevic an die Macht kam? Wie kam es zum Krieg? Was hatte der für Auswirkungen? Und vor allem, was haben auch die Auswirkungen des Krieges noch Jahre später für Auswirkungen auf die Nachfahren, auf halt diese intergenerationalen Konflikte und auch die Figur der Mutter, wie sie zu Ende erzählt wurde, also wie ihr Schicksal dann auch ist, wie sie es dann ab einem bestimmten Punkt auch selbst in die Hand nimmt, sich selbst auch als Frau irgendwie so ein bisschen erkennt. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich fand das auch unfassbar. Man ist dran geblieben und gleichzeitig, wie sich der Sohn Jahre später oder vielleicht auch zur gleichen Zeit auch emanzipiert. Also das hat mir gut gefallen und es waren ja jetzt auch von den ganzen Katzen und auch magischen Szenen auch noch andere Themen dabei, die so ein bisschen nebenher erzählt wurden. Robin, du hast ja auch schon den schlimmen Rassismus angesprochen, der dann auch den Flüchtlingen so nach dem Motto Krieg ist vorbei, es könnte ja eigentlich wieder nach Hause gehen, entgegenschlug und auch andere teilweise sehr brutale Szenen, auch auf der Metaebene, auch dort nochmal Stichwort Schlange und was mir auch gut gefallen ist, eins unserer großen Megathemen der letzten Jahre oder des letzten Jahres, Einsamkeit, spielt hier ja auch wieder eine große Rolle, also Einsamkeit auch in der Gesellschaft und auch vielleicht innerhalb der Familie, also von daher ein Buch, was ich mir sonst nicht angeschaut hätte, aber ich bin so froh, dass ich es lesen durfte. Also vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit eröffnet habt, weil es ist wirklich, wie ihr sagt, ein sehr, sehr beeindruckendes Debüt. Also das als Debüt. Hut ab, das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Das ist schön, das freut mich total, dass euch das beiden so gut gefallen hat. Auch Michael, was du nochmal gesagt hast, die psychologische Komponente, das ist ja wirklich hier fast so der Hauptdarsteller, ne? Die psychologische Komponente, wie diese beiden Figuren reagieren. Und ich fand auch das Tempo total interessant, weil sich das ja immer abwechselnd in Mines Geschichte, ich will nicht sagen entschleunigt, aber doch relativ doch entspannt eigentlich ist. Also viel Beschreibung, wie ich schon gesagt habe. Und auf der anderen Seite hast du diese 180 km/h linke Seite Autobahn-Geschichte von Beki. Der ja eben mit diesem magischen Realismus spielt, der mit Gewalt hadert, wo die Depression oder zumindest auch die Einsamkeit so ganz klar und ganz bedrückend auch gezeigt wird. Also diese emotionale Ebene ist so, so stark in diesem Roman verankert, dass man eigentlich nur den Hut ziehen kann. Also es ist hier wirklich so, so viele Aspekte. Annika, du hast auch gerade nochmal die geschichtlichen Aspekte erwähnt. Das ist so interessant gemacht, auch wie der Vater teilweise über die anderen Völker Jugoslawien spricht. Ne? Also wie die sich da gegenseitig runterziehen. Ja, der Serbe ist böse, böse, aber der Albaner, ne, der ist eigentlich total nett, aber wird gerne mal ausgenutzt und so weiter. Also da merkt man auch, was da für, ja, für Konflikte unterschwellig herrschen, schon bevor der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist. Also das sind wirklich, wirklich interessante Punkte, die Migrationsgeschichte, auch wie dann damit umgegangen wird in Finnland, wie schwierig das ist, sich dort einzufinden, die Behördengänge, sowas, das wird alles teilweise gar nicht, also es wird gar nicht so ausgeufert, aber genau deswegen ist es so treffend und so gut gemacht, weil man immer so kleine Szenen mitbekommt, die einen aber wirklich, wirklich treffen und die auch nur, ja, für kleine Szenen sind und dann auch vorbei sind und thematisch deswegen hier so eine große Vielfalt herrscht, ohne irgendwie überladen zu wirken. Und das ist ein Talent, das haben nicht viele.
Ja, das ist genau das Ding. Linke Seite Autobahn, das trifft's wirklich, trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist psychologisch so stark, das ist so intelligent geschrieben und auch wirklich alle Charaktere. Also wir haben die Mutter, der man auch, also die mich auch wahnsinnig, die wird als Opfer gezeigt, was sie auch ist, eines Systems und auch der geschichtlichen Zufälle, deren Spielball sie wird, aber sie schützt natürlich auch ihre Kinder nicht. Und das hat so viel Konfliktpotenzial. Auch der Vater gleichzeitig könnte man nur als den Täter zeigen. Aber Statovci zeigt ihn auch als gebrochenen Mann. Als Mann, der scheitert und zerbricht. Und das ist alles so überzeugend und beklemmend und liest sich wie ein Thriller. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Falls es noch nicht rübergekommen ist, ich glaube, wir sind alle begeistert. Und ich möchte auch noch mal sagen, Statovci ist eine Riesennummer im globalen Literaturgeschäft. Der wird ganz viel übersetzt, ganz viel wahrgenommen, auch im Bereich Booker und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland da so ein kleines bisschen hinten dran ist. Bei Oksan auf den Zug ist Deutschland schon aufgesprungen, auf den Statovci-Zug noch nicht. Das finde ich sehr schade. Der ist im weltweiten Verhältnis relativ unterrepräsentiert hier bei uns. Und das ist so ein spannender Schriftsteller, der so viel kann. Ich möchte aber in dem Kontext auch noch mal loben, überhaupt was zu diesem Thema Jugoslawienkrieg und Migration auf dem Markt ist. Bei uns in Deutschland, klar, deutsche Buchpreisträger Sascha Stanisic aus Visegrad, dann selbstverständlich hier aus meiner Region Tijan Sila aus Sarajevo. Also das ist ganz toll, wenn man sich da informieren möchte, literarisch, um zu lernen, was es für die Menschen dort bedeutet hat, gibt es ganz, ganz tolle Sachen auf dem Markt, die wir auch alle empfehlen können.
Absolut. Aber jetzt können wir erstmal dieses Buch empfehlen, euch das zuzulegen. Meine Katze Jugoslawien von Patim Statovci. Erhältlich beim Luchterhand Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Übersetzung aus dem Finnischen hat Stefan Moster gemacht. So, jetzt kommen wir zum last but sicher not least Buch dieser Folge und auch schon wieder zu einer Autorin, die wir hier schon abgefeiert haben. Was ist denn hier los heute?
Die Partyfolge.
Annika, hau mal raus.
Genau, heute ist hier wirklich Papierstau-Podcast-Klassentreffen. Wir begrüßen zum wiederholten Male hier in der Show die wunderbare irische Autorin Nisha Dolan mit ihrem neuesten Roman Das glückliche Paar. Das ist ihr zweiter. Ihren ersten Aufregende Zeiten haben wir vorgestellt in Folge 146, das ist ein bisschen mehr als 3 Jahre her mittlerweile, da hatten wir sie auch als Interviewgast hier bei uns in der Show, Stichwort härteste Tür, haben wir gerade schon gehört von Maike, also auch Nisha hat es durchgeschafft und deswegen jetzt natürlich auch mit ihrem zweiten Roman hier wieder bei uns in der Show gesetzt. Worum geht's denn hier in Das glückliche Paar? Ich möchte es mal so sagen. Wir verfolgen hier ein Jahr im Leben eines Paares von der Verlobung bis zur Trauung. Oder vielleicht mal anders formuliert, wir lesen Szenen einer anstehenden Ehe in 6 Akten. Und 6 Akte ist auch das Stichwort und deswegen werde ich das hier diesmal auch so ein kleines bisschen anders machen, nämlich in meiner Kurzzusammenfassung, worum es hier in dem Buch geht, auch gleich auf die Struktur eingehen, weil das hier für mich ziemlich deutlich zusammenhängt. Denn ja, 6 Akte, 6 Teile hat dieses Buch und wir bekommen hier diese 6 Teile aus 6 verschiedenen Blickwinkeln präsentiert. Den Auftakt macht die Braut von diesem Paar, um dessen Verlobungszeit es hier geht. Celine, sie ist eine sehr begabte Pianistin, die so ein bisschen, so möchte ich es mal sagen, Schwierigkeiten in bestimmten sozialen Interaktionen hat. Sie hat also so ein bestimmtes Mindset. Sie sagt selbst, sie versteht die Regeln des Spiels nicht so richtig. Ne? Sie kann also zum Beispiel nicht einfach so ohne weiteres ein Kompliment annehmen, ohne das nicht gleich zu analysieren, was denn zu ihrer Leistungssteigerung und dem daraus resultierenden Kompliment geführt haben könnte. Also ja, sie hat da so ein paar Besonderheiten, möchte ich mal sagen, mit denen man umgehen kann oder können muss. Und sie selber kennt die auch. Und in ihrem ersten Kapitel lernen wir sie also sehr gut kennen, auch über ihre Vergangenheit, über ihre ehemalige langjährige Beziehung mit Maria, eine ebenfalls sehr begabte Pianistin. Diese Beziehung ist dann aber zerbrochen. Und jetzt möchte Celine ja Luke heiraten. Und ihr Auserwählter wiederum, der auch später im Buch natürlich noch ein eigenes Sprechkapitel hat, ist ein chronischer Fremdgänger, ein beziehungsunfähiger Typ. So lernen wir ihn zumindest anfangs kennen, halt aus den Augen seiner künftigen Frau. Die ist sich seiner Schwächen vollends bewusst, hat aber da auch so ein bisschen Probleme, die Realität so richtig anzuerkennen. Also ihr seht schon, hier sind einige psychologische Verstrebungen am Werk und natürlich auch einige Beziehungsverwicklungen. Ich habe schon gerade gesagt, eine Ex-Freundin spielt da eine Rolle. Auch Luke, der Bräutigam selbst, hat einen Ex-Freund, der auch zur Hochzeit eingeladen ist, wie auch die andere Ex-Freundin. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Charaktere, MitbewohnerInnen, die da auch nochmal in den munteren Liebesreigen mit einsteigen oder vielmehr eingestiegen sind. Und diese ganzen Konstellationen, diese handelnden Figuren, die treiben also hier die Handlung ganz, ganz, ganz stark nach vorne. Je nachdem, wer gerade zu Wort ist, die Handlung geht weiter, aber wir erfahren natürlich auch in Rückblenden nochmal, wie gewisse entscheidende Szenen im Zusammenleben der handelnden Personen dann teilweise aus anderen Blickwinkeln gesehen werden, teilweise gespiegelt. Das ist schon ganz interessant und spannend, wie Neesha Dolan das macht. Und ihr habt jetzt auch schon mal so ein bisschen hier durchgehört, dass es also hier alles andere als eine heteronormative Bestandsaufnahme ist, die hier gemacht wird, sondern hier sind wirklich so ziemlich alle wichtigen Charaktere queer. Das ist auf jeden Fall eine große Besonderheit in dem Buch. Aber die Besonderheit ist auch, dass das hier irgendwie gar nicht so doll auffällt. Ich bin schon gespannt, da gleich mal mit Maike drüber zu reden, die mitgelesen hat, weil das ist hier zwar, gehört dazu wie ganz selbstverständlich, genauso selbstverständlich wie Neesha Dolan hier noch ganz, ganz andere Themen mit reinrührt. Denn Neesha Dolan ist ja irische Autorin, das hatte ich schon gesagt. Und auch das Irische spielt eine große Rolle in einem Buch, das größtenteils lustigerweise in London spielt. Aber wir haben es hier mit verschiedenen, nicht nur queeren Charakteren zu tun, sondern auch mit Expats, die Irland verlassen haben, teilweise in erster, zweiter, dritter Generation, wie die da miteinander umgehen bei diesem Wiedertreffen. Das ist genauso spaßig, unterhaltsam und schlau wie auch die kulturellen Referenzen, die hier eine Rolle spielen. Es geht um Musiktheorie und zwar von bis, es geht auch um andere Kulturen. Es geht von den Simpsons über Jane Austen bis hin zu Mendelssohn Bartholdy. Also da ist wirklich für jeden und jede was dabei, möchte ich mal fast behaupten. Und das Ganze also wirklich auch mit schönem Humor. Wer also sagt, dass Liebesromane immer nur so stereotyp sein müssen oder seicht oder platt oder vorhersehbar, dem sei dieses Buch hier mal ins Herz gelegt. Das ist nämlich auch sehr reflektierend, was so Beziehungen allgemein angeht. Ob nun heterosexuell, ob queer, wie geht man überhaupt mit Menschen um, die man liebt? Was muss man auch annehmen? Was muss man ertragen? Also viele interessante Dinge, die hier angesprochen werden und die auf jeden Fall auch noch Raum für Diskussionen bieten. Abschließend möchte ich noch eine besonders schöne Sache erwähnen, die mir hier sehr gut gefallen hat an der deutschen Übersetzung von Anke Caroline Burger, die sich auch nochmal ganz explizit bei Neesha Dolan benannt für die gute Zusammenarbeit. Neesha Dolan, auch da gibt es eine Papierstau-Theorie, die Maike uns gleich präsentieren wird, lebt ja seit einiger Zeit in Berlin. Das möchte ich nicht vorwegnehmen. Und spricht also auch sehr gut Deutsch und hatte also auch an der deutschen Übersetzung mitgewirkt, was wirklich sehr, sehr schön ist, weil dort ein schönes Sprachspiel ja, erwähnt wird. Es ist ja, geht ja um Pianistinnen, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, die natürlich ihre Hände besonders schonen und schützen müssen. Und unserer Braut gefällt es hier sehr gut, dass das deutsche Wort für Handschuhe, das ist ja für uns alltäglich, aber dieser besondere Schutz, diese besonderen Schuhe für die Hände, das ist natürlich in einer anderen Sprache nicht so. Und diese kleinen schönen Sprachspiele hier im Deutschen mit der Autorin gemeinsam, sowas finden wir natürlich auch aus ÜbersetzerInnen-Sicht sehr, sehr spannend. So, genug geredet und gefreut über Nisha Dolan, die auch in ihrem Zweitwerk nicht nachlässt. Liebe Maike, wie hat es dir gefallen, das glückliche Paar?
Ja, ich freue mich ja immer generell, wenn wir hier irische Literatur im Podcast haben. Die haben es einfach drauf, die Iren. Die wissen einfach Bescheid. Nisha Dolan, ein weiteres Beispiel dafür. Hier auch, du hast es schon angedeutet, spielt die postkoloniale Beziehung zwischen Irland und England eine Rolle. Das war ja auch schon mal aufregende Zeiten so. Es ist immer so ein dauerhaftes Hintergrundgeräusch in ihren Romanen. Finde ich spannend. Hier ist es ja auch so, dass die Hochzeit in England stattfinden soll, weil da ist das Geld. Ja. Was will uns Nisha damit sagen? Und ja, das sind halt diese lakonische Stimme mit diesen kleinen Gags, die auf der sprachlichen und inhaltlichen Ebene liegen. Und auch die Art und Weise, wie Nisha diese auch zutiefst fehlerhaften Charaktere zeigt, ohne sie zu verspotten und anzuklagen. Und das Ganze bleibt auch immer so leicht. Das gefällt mir. Der Ton ist einfach sehr wiedererkennbar bei Nisha Dolan. Und was mich das ganze Buch durch fasziniert hat, ist, dass es eine sehr klassische Geschichte eigentlich ist. Eine ganz, ganz klassische Geschichte, die hinterfragt, ob das, was einer Ehe zugeschrieben wird, also so und so soll man sein, wir alle kennen das, irgendwelche Ratgeber, so und so führt man die glückliche Ehe oder die glückliche Beziehung oder so, ob das nicht alles Quatsch ist, weil am Ende geht es ja um zwei Personen und was die individuell brauchen und nicht, was die Gesellschaft erwartet. Und da gibt es auch kein Rezept, das auf alle Leute draufpasst. Darum geht's. Solche Fragen wurden schon bei Jane Austen gestellt und beantwortet. Ja, aber was Nisha macht, ist, dass sie es durch diese queeren Perspektiven und diese zeitgeistigen Referenzen ganz leicht verschiebt und so neue Perspektiven eröffnet. Und man hört ja immer, ja, ist ja jetzt so ein Trend, so viel queere Bücher und so. Ich habe dieses Buch gelesen und dachte mir, ja, so viel ist es aber noch nicht, wenn diese leichten Verschiebungen schon zu so einem Gefühl des Frischen und Neuen führen, indem man diese Perspektiven weiter aufmacht. Und eben auch so mit so einer leichten, geschickten Hand, ohne jemals irgendwie moralinsauer zu sein, diese lebendigen queeren Charaktere in unterschiedlichen Konstellationen aufeinander treffen lässt und immer wieder das Gefühl hat, ja, irgendwie ist es doch eine Jane Austen-Variation auf eine ganz andere Art und Weise. Hattest du den Eindruck auch?
Ja, hatte ich auch, zumal ja auch Jane Austen an einigen Stellen zitiert wird, um nicht zu sagen, Mr. Darcy wird fertig gemacht. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier so spoilern. Aufschrei. Das stimmt schon, das finde ich auch. Und ich finde, was Nisha Dolan ja gerade so geschickt macht, es ist völlig richtig, wie du sagst, diese leichte Verschiebung mit den in Anführungszeichen woken Themen. Aber genauso finden sich auch die guten alten falschen Stricke der heteronormativen Ehe da wieder. Also es wird ja dieses eine kleine Beispiel, in dem sie reflektiert oder diskutiert anhand ihrer Charaktere, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, es wird immer gesagt, dem Mann wird die Freiheit gestohlen, obwohl die Frau ja genauso viel aufgibt, aber von ihr das komplett erwartet wird. Ne? Also auch diese Stereotype spielen da eine Rolle und das finde ich gerade so geschickt, dass es halt eben nicht so dieses Queere so in your face, was ja auch teilweise dann so ein bisschen künstlich reingeschraubt wird. Das hatten wir teilweise auch schon bei Büchern. Hier ist es einfach so alles aus einem Guss und es ist so selbstverständlich und so normal. Also so, ja, so der ideelle Ist-Zustand fast schon. Man hat so ein bisschen Tränen der Harmonie in den Augen. Weil das finde ich so schön, weil es wirklich alle anspricht und nicht von wegen hier, ja, das ist ja nur schon wieder so ein queeres, wokes Buch. Nee, ist es nicht. Also es stellt die richtigen Fragen.
Das ist es. Das stellt die richtigen Fragen, aber es ist eben nicht diese Nummer, guck mal, alle meine Charaktere sind queer.
Genau, ganz
die
genau.
Die sind einfach queer, fertig,
ganz genau.
Aus.
Ja.
Die finden nicht als Chiffre für irgendwas statt, sondern die finden als Personen statt.
Ja.
Und mir hat das Buch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch ein sehr zugängliches Buch, ohne ein seichtes Buch zu sein. Und sowas haben wir ja auch mal gern zwischendurch.
Ja, ganz besonders gern haben wir das. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Leute, wenn ihr lesen wollt und auch gerade mal so in diese Themen reinschnuppern, ohne gleich zu denken, oh, jetzt kriege ich ja hier, das ist ja auch wieder so ein bisschen, jetzt kriege ich hier ein schlechtes Gewissen gemacht vielleicht, weil ich nicht progressiv genug bin oder was weiß ich. Also hier geht es wirklich, das kann man glaube ich fast sogar sagen, hier geht es einfach um Leute und ihre Beziehungsprobleme. Ja. Punkt. So. Das ist es. Und wer fühlt sich davon nicht angesprochen? Der werfe den ersten Brautstrauß.
Dann erzähl uns doch mal und vor allem unseren ZuhörerInnen, wo und für wie viel man sich das besorgen kann, liebe Annika.
Das mache ich sehr gerne. Das glückliche Paar von Neesha Dolan. Vielleicht keine Empfehlung als Geschenk für eine Hochzeit.
Obwohl, gerade da. Die Leute mag oder nicht, ne?
Ja. Zur Verlobung vielleicht, ne? So nach dem Motto, überlegt euch da. Nein, also ihr seht schon, es werden halt Fragen gestellt dort. Also Neesha Dolan, das glückliche Paar. Erschienen im Rowohlt Verlag. Übersetzt, ich habe es gerade schon erwähnt, ganz toll von Anke Caroline Burger. Und kostet im Hardcover 24 Euro und im E-Book 19,99 €.
Sehr schön. Damit sind wir aber jetzt leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, Leute, nicht verzagen. Mike hat es ja vorhin schon angekündigt, am Sonntag gibt es das gesamte Interview mit Rocco Schamoni auf unserer Website zu hören und natürlich auf allen Podcatchern. Ihr kennt uns, wir machen immer Service am Kunden und der Kundin. Und natürlich sind wir in 2 Wochen wieder am Start. Diesmal mit einer Spezial-Sonderfolge, und ich sage nur so viel, ich habe mich durchgesetzt, aber was das bedeuten soll, das werdet ihr dann erfahren.
Das Patriarchat, es lebt bei Papierstopp-Podcast.
Ja. Wir sind die Bitches nur auf dem Papier.
Mit diesen wunderschönen Worten entlassen wir euch jetzt. Und ja, wie gesagt, melden uns in 2 Wochen wieder. Wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt so cool, wie ihr seid, ihr Lieben. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.